Ich habe ja die letzten Predigten. Sascha, weißt du, wo wir sind? Wir sind bei Lukas 18, 35 bis 43, der Blinde vor Jericho. Ich hatte ja über die Frucht des Geistes gesprochen, die letzten Male, und das geht auch weiter. Aber wir haben jetzt die letzten 14 Tage, wir haben so ein Andachtsbuch von Wilhelm Busch. Ne? Wer das haben möchte, wenn das Jahr rum ist, kann sich gerne bei meiner Frau melden. Und die letzten 14 Tage haben wir immer so Abschnitt für Abschnitt das Kapitel mit dem Blinden von Jericho behandelt. Und wenn einen eine Sache 14 Tage beschäftigt und man da jeden Morgen neu drüber nachdenkt, es wird einem innerlich immer näher. Und ich denke, warum soll man sich jetzt gegen den Heiligen Geist wehren? Dann weich mal ab aus deiner Reihe und mach mal das. Also wie gesagt, der Predigtext steht Lukas 18, 35 bis 43. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorüberging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Und als er näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Ich möchte ein kleines bisschen drumherum malen. Jericho ist eine Stadt, die den Bibelkennern unter uns wohl vertraut ist. Im Alten Testament, im Buch Josua, wird uns berichtet, wie das Volk Israel die Stadt einnimmt. Ne, wir kennen das mit den Posaunen, laufen sie da rum und dann fallen die Mauern um. Nur eine Prostituierte mit ihrer Familie wird gerettet. Der Wiederaufbau wird unter einen Fluch gestellt. Mehr als 400 Jahre später gibt es einen Mann, Hiel von Bethel, der diesem Fluch trotzt und er muss den Preis bezahlen, nämlich zwei seiner Söhne. Nachzulesen ist die Geschichte, wer das möchte, im 1. Könige 16, Vers 34 und drumherum. Besonders interessant finde ich, dass auch Jesus schon einmal in damaliger Zeit, in der Zeit Josuas, bereits in der Gegend um Jericho war. Ja, jetzt staunt ihr ein bisschen, ne? Allerdings als der Fürst über das Heer des Herrn. Ich lese euch mal die Textstelle. Wir lesen Josua 5, Vers 13 bis Kapitel 6, Vers 5. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, so dass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es 6 Tage lang tun. Und sieben Priester sollen sieben Hörner des Halljahres vor der Lade hertragen. Und am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen, und die Priester sollen in die Schofarhörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des Schofarhornes hört, so soll alles Volk in ein großes Kriegsgeschrei einstimmen. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen, und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Wenn im Alten Testament Gott einem Menschen leibhaftig begegnet, dann ist es Jesus, weil niemand Gott in Natur sehen kann, er müsste sterben. Und er wird sogar als Herr bezeichnet im Vers 2 hier. Jesus ist vor Anbeginn der Zeit da gewesen. Er ist nicht erst existent geworden durch die Geburt von Maria, er war schon vorher da. Ich bin überzeugt, dass in diesem Text noch viele Dinge stecken, die ich noch gar nicht verstehe, mit diesen Hörnern und warum da so oft rum und wie auch immer, das weiß ich noch nicht. Aber das, was ich verstehe, lässt mich schon staunen, dass Jesus der Herr über das Heer des Himmels ist, des Herrn ist. Und er wird auch am Ende der Bibel als solcher betitelt, wenn er wiederkommt, diese Welt zu richten. Und dieser Fürst, er ist jetzt in unserem Text unterwegs zu Fuß, auf einer dreckigen Landstraße. Und er ist auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Und er weiß es. Unmittelbar vor dem Bericht über den Blinden sagt der Herr seinen Jüngern folgende Verse, 31 bis 34. Er nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und sie verstanden nichts davon und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll und sie begriffen das Gesagte nicht. Das geht mir auch oft so. Also Jesus weiß ganz genau, wohin der Weg geht. Es ist ihm vollkommen klar. Er folgt seiner Bestimmung. Es folgt der Sieg über den Teufel, den Tod und die Rettung der Welt. Also er ist in einer wirklich dringlichen Mission. Und dort am Wegesrand, da sitzt nun dieser Bettler. Wir kennen das heute kaum noch. In manchen Großstädten sitzt manchmal einer. Oft ist das organisiert und hat mit dem, was hier geschehen ist, wenig zu tun. Damals war ein blinder Mensch zur Arbeitslosigkeit verurteilt. Und seine Familie hat ihn wahrscheinlich morgens dort immer hingesetzt, damit er irgendwas tut und noch vielleicht den ein oder anderen Taler nach Hause bringt. Und ich kann mir richtig vorstellen, wenn er in einer belebten Landstraße sitzt, wo die Händler, die Reisenden vorbeikommen, wie diese Geschichten über Jesus ihre Kreise ziehen. Die Menschen haben damals kein Fernsehen geguckt, kein Radio gehört, kein Internet gehabt. Die haben miteinander gesprochen, um Neuigkeiten auszutauschen, kein WhatsApp und nichts. Und er war blind. Wir haben im Pflegeheim eine Dame, die blind ist, die kann besonders gut hören. Aber richtig gut hören. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Ohr auch geschult war. Er hat all diese Geschichten gehört. Und nun merkt er, da kommt eine große Volksmenge vorbei, da ist irgendwas anders als sonst. Die Menschen sind aufgeregt und er fragt, ja, wer ist es denn nun? Was passiert hier Besonderes? Ja, Jesus von Nazareth kommt vorbei. Und in diesem Moment klappert es in seinem Kopf und er bringt all diese Geschichten, bringt er in Zusammenhang. Und was für Geschichten hat er denn gehört? Wir haben erst dieses Lied gesungen, Wasser wird Wein. Also er hat von solchen Wundern gehört, die ihm so unwahrscheinlich vorkommen mussten, die aber durch viele Zeugen immer wieder bestätigt wurden, Tote auferstanden, Kranke gesund geworden, Wasser zu Wein, den Sturm gestillt. Es ist so viel geschehen, und er weiß, dass für ihn gibt es eigentlich keine Hoffnung. Aber dieser Mann, Der solches vollbringt, der kann auch ihm helfen. Der kann das Unmögliche tun. Und er ruft, nein, er brüllt: Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Wir haben erst im Text gehört, da gehen so welche voran, die führen den Zug dann an, das sind so die Verantwortlichen, ne? Und die sagen so: Psst, nur halt mal ein bisschen deinen Mund, wir sind hier in der wichtigen Sache unterwegs, du kannst nachher auch weiter betteln. Aber er hält seinen Mund nicht. Er weiß, wenn der vorbeigegangen ist, ich kann nicht hinterherlaufen. Ich finde den Weg ja gar nicht. Ich muss jetzt, wo Jesus da ist, jetzt muss ich die Chance ergreifen. Und er schreit noch mehr. Er schreit noch mehr: Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dann geschieht das Unfassbare. Jesus steht still. Es ist so, als ob die Erde sich aufhört zu drehen, als ob die Sterne anhalten. Der Sohn des lebendigen Gottes, durch den Himmel und Erde geschaffen wurden, der Richter dieser Welt, der Fürst über das Heer des Herrn, er bleibt stehen und richtet seinen Blick auf diese jämmerliche Gestalt. Und ist euch aufgefallen, als er fragt, wer da vorbeigeht, bekommt er die Antwort: Jesus von Nazareth. Er selber ruft aber: Jesus, du Sohn Davids. Also er verwendet einen anderen Titel, als er zu hören bekommen hat. Es war ihm also klar, wen er vor sich hat. Warum sonst sollte die Herkunft von Jesus aus dem Stamm Davids eine Rolle spielen? Ja, warum sollte er ihn überhaupt um Erbarmen anflehen? Wir kommen kaum auf die Idee, einfach einen Menschen um Erbarmen anzuflehen. Es muss schon jemand Besonderes sein. Also er weiß, wer Jesus ist. Und jetzt stelle ich mal die Frage: Hast du schon mal um Erbarmen, um Gnade gefleht? Jesus bleibt also stehen und richtet seinen Blick auf diesen Mann. Und was sieht er? Eine jämmerliche Gestalt, bettelnd und schreiend, blind. Aber der weiß wenigstens, dass er blind ist. Und er wendet sich an genau den Richtigen. Und diese ehrliche Bitte um Erbarmen aus tiefstem Herzen lässt Gott nicht unbeachtet. Ich möchte euren Blick noch einmal auf ein anderes Gleichnis, auch aus Lukas 18, denken, vom Pharisäer und dem Zöllner. Dietl, gib mir mal ein Taschentuch, bitte. Ich bin noch ein bisschen. Zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir merken also, es geht darum, sich erst einmal als Sünder zu erkennen, sich Gottes Urteil unterzuordnen und sein Erbarmen zu erflehen, zu erkennen, wer Jesus ist und wer ich bin. So, nun bleibt Jesus also stehen und er lässt den Blinden zu sich führen. Das ist die Aufgabe von Jüngern, Menschen zu Jesus zu führen. Im Matthäus-Evangelium ganz hinten am Ende, ich lese es jetzt mal nicht, da steht das: Machet zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Dieselben Typen, die den Zug angeführt haben und die erst gesagt haben, so jetzt halt deinen Mund und lass uns durch, dieselben Typen, die schickt Jesus jetzt los und sagt: So, ihr geht jetzt dahin und führt genau diesen Blinden zu mir. Hier wird das Prinzip des Christentums sichtbar. Christwerden bedeutet mehr als Kultur, schöne Musik, nette Menschen oder anständige Moral. Wer Christ werden will, muss der Person Jesus Christus begegnen, und seine Jünger dürfen Menschen zu ihm führen. Das Wunder, das dann geschieht, das macht aber Jesus. Er fragt ihn, was er für ihn tun soll. Hier hätten jetzt alle möglichen Antworten kommen können. Ich brauche einen neuen Mantel. Am besten einen mit Kapuze, weil es immer so windig ist. Oder ein schönes, weiches Sitzkissen, damit ich hier länger an der Straße sitzen kann, damit es am Hintern nicht so wehtut. Oder sag doch mal den Menschen, sie sollen mir Almosen geben, dann kann ich schon mittags Feierabend machen. Nichts davon. Er will komplett raus aus der Situation. Er will raus aus dem Dreck, der Demütigung des Bettelns und der Untätigkeit. Er sagt, Herr, dass ich sehen kann. Er erkennt, was ihm fehlt. Und er bittet genau an dieser Stelle um Abhilfe. Wie viele Menschen laufen heute durchs Leben, die meinen, voll durchzusehen und dementsprechend auch um nichts oder um das Falsche bitten? Es geht um eine völlige Veränderung, eine völlig neue Lebenssituation. Jetzt kommen wir zu einer schwierigen Stelle. Jesus antwortet, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Hat er jetzt die Selbstheilungskräfte von dem anderen aktiviert? Oder was ist da passiert? Was ist mit den vielen anderen kranken Gläubigen, die auch um Heilung bitten und die sie nicht erfahren? Glauben sie nur zu wenig? Das sind ganz schwere Fragen, die man auch mal beantworten muss. Hier müssen wir genau aufpassen, dass wir nicht in gefährliche Strömungen geraten. Wir müssen wissen, dass Krankheit, Leid und Tod mit dem Sündenfall in die Welt gekommen sind. Und auch wir Christen sind davon nicht ausgenommen. Es gibt Fälle, wo Gott auch Krankheit gezielt benutzt, genauso wie es auch heute noch unerklärliche Heilungen gibt. Wir Menschen können nicht erkennen, warum Gott das eine oder andere tut. Er handelt souverän. Und durch den Sündenfall ist sogar ein Automatismus in die Welt gekommen. Wir werden einfach älter, ob wir es wollen oder nicht. Und damit kommen auch Krankheiten. Sein Ziel mit uns ist nicht immer ein sorgenfreies, gesundes Leben, sondern dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Buße tun, Vergebung finden und errettet werden. Selbst der große Apostel Paulus bekam seinen Wunsch um körperliche Heilung nicht erfüllt. Ich denke, bei diesem Blinden von Jericho muss es um eine übertragene geistliche Anwendung gehen, auch wenn ein reales Geschehen dahinter steckt. Also dieser Blinde hat dort gesessen und er ist sehend geworden, aber wir müssen es für uns anwenden. Es steht nichts umsonst in der Bibel. Wie nun hat diesem Blinden sein eigener Glaube geholfen? Er setzt sein ganzes, alleiniges Vertrauen in einer unmöglich scheinenden Angelegenheit allein auf Jesus. Denn er hat ihn als Messias erkannt. Nur das war sein Eigenanteil an diesem Wunder. Das konkrete Wunder, das tut Jesus, indem er spricht, sei sehend. Wir müssen uns nochmal vor Augen führen, dass die Worte, also wenn Jesus spricht, das hat tatsächlich physische Kraft. Denkt an die Stillung des Sturmes. Er sagt, schweige, und es schweigt der Sturm. Wasser zu Wein. Auferweckung des Lazarus. Komm heraus, Lazarus. Und er steht auf und kommt raus. Speisung der 5000. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Siehe Johannes 1. Er ist Gottes Wort. Physisch, wenn er spricht, geschieht es. Gott gebietet, es steht da. Sei sehend und er sieht. Ganz einfach. So, nun kann er also sehen. Wir können uns seine Freude richtig vorstellen. Der flippt richtig aus. Er muss es wieder und wieder erzählen, auch denen, die dabei waren. Er kann gar nicht schweigen, so groß ist seine Freude. Die Menschen, die alles miterlebt haben, freuen sich mit ihm und lassen sich von dem Gotteslob anstecken. Ein kleiner Abglanz der Freude, die im Himmel herrscht, wenn ein Sünder umkehrt. Der Blinde nun, oh Verzeihung, der Ex-Blinde, lässt sein altes Leben hinter sich. Er setzt sich jetzt, da er wieder sehen kann, nicht wieder zurück in den Dreck der Straße Und er bettelt auch nicht weiter. Er ist jetzt ein Jünger Jesu und folgt ihm fröhlich nach. Man könnte jetzt an dieser Stelle einwerfen, er kann sehen, aber er ist immer noch arm, er hat immer noch dreckige Sachen an, er hat immer noch keinen Beruf gelernt. Es ist also nicht alles sofort im Leben eines neu gewordenen Christen in Ordnung. Es ist nicht alles gleich gut, aber ein neuer Weg beginnt. Und die Möglichkeit, diesen Weg überhaupt zu gehen, ist auf einmal da. Eine neue Familie ist da, ein neues Umfeld ist da. Eine völlig neue Lebensperspektive ist da. Ich möchte zum Ende noch ein paar Fragen in den Raum stellen. Hast du Jesus schon darum gebeten, dir die Augen zu öffnen? Weißt du, dass er der Einzige ist, der das auch wirklich kann? Hat er dir in deinem Leben schon konkret geholfen? Hast du Jesus schon erlaubt, seinen Blick mal auf dich zu richten? Wie war deine Reaktion darauf? Und wenn du schon sein Kind bist, hilfst du dann mit, andere zu ihm zu bringen? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Möge euch der Herr dieses Wort segnen. Amen. Ich lade euch ein,